Klängen von Leo Weiner, gespielt vom Jewish Chamber Orchestra Munich, begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. Leo Weiners Streichtrio in G-Moll, Opus 6, Nummer 1, werden Sie ganz am Ende dieses Podcasts noch einmal in voller Länge hören können. Ja, wer unseren Jahresempfang verfolgt hat auf unserem YouTube-Kanal, wird die Musik vielleicht wiedererkannt haben und sich auch an das Thema erinnern. Bedroht, beschützt, beheimatet. Jüdisches Leben heute. Unter diesem Motto stand der Festvortrag von Dr. Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das Thema kommt nicht von ungefähr, denn 2021 findet das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland statt. Und auch in dieser Folge des Seefunken-Podcasts möchte ich dieses Thema aufgreifen und werde mich diesem Thema aus zwei Richtungen nähern. Mit unserem Akademiedirektor Udo Hahn werde ich mich über die Verbindungen und das Verhältnis zwischen Christen und Juden unterhalten. Zuvor möchte ich jedoch wissen, wie sich jüdisches Leben in Deutschland ganz konkret anfühlt. Und darüber unterhalte ich mich in dieser Folge mit der Autorin, Schriftstellerin und Essayistin Lena Gorelik.
Mein erster Gast in dieser Folge hat es mit 40 Jahren geschafft, für den Bayerischen Buchpreis und den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert worden zu sein. Die Münchner Autorenauszeichnung Ernst-Hofe-Richter-Preis bekommen zu haben, mit dem auch schon Markus Rosenmüller, Christoph Süß, Ali Mitgottsch, Dieter Hanetsch, Herbert Rielheise und so weiter, Gerhard Polt, Franz Xaver Kreuz, ich könnte noch viel, viel mehr jetzt nennen, ausgezeichnet wurden. Und sie ist seit 2020 ordentliches Mitglied in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und hat in den vergangenen Jahren viel gearbeitet, 10 Bücher veröffentlicht und demnächst erscheint ein neues mit dem Titel »Wer wir sind«. Jetzt sind wir per Videokonferenzschalte miteinander verbunden und ich begrüße ganz herzlich Lena Gorelik.
Hallo.
Ich habe es gerade schon gesagt, Ihr neues Buch erscheint im Mai bei Rowohlt und es verarbeitet Ihre eigene Geschichte. Das heißt, wer wir sind. Wie findet man eigentlich heraus, wer man ist, Frau Gorelik?
Na, wenn ich die Frage beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich eher Ratgeber schreiben als Romane. Für mich war es wichtig, in die Familie zurückzugehen, in die Familiengeschichte und mich aber vor allem zu fragen, wie werden die Dinge erzählt? Also wie erzähle ich sie? Wie erzählen sie andere Familienmitglieder? Was geschieht mit Erinnerungen? Was halten wir fest? Was vergessen wir? Was macht es mit uns, wie wir uns erinnern? Diesen Fragen nachzugehen war für mich wichtig, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wer wir sind. Aber es ist der Versuch, die Frage zu beantworten und sie vielleicht gleichzeitig als Frage stehen lassen zu können.
Aber ich verstehe Sie richtig, dass die Frage nach dem, wer man ist, viel damit zu tun hat, was man sich erzählt und wie man sich erinnert.
Genau. Und wie man über Dinge spricht und worüber man nicht spricht, ist es auch die Frage nach den Leerstellen. Also ich glaube, man muss die Leerstellen lesen, um zu verstehen, was ist. Es ist, ich glaube, es ist eine Frage, die aus sehr vielen Fragen besteht. Und ich glaube, es ist wie, also die Fragen sind manchmal wichtiger als die Antworten, habe ich so für mich beim Schreiben festgestellt.
Und es ist dann also auch wichtig, erstmal die Leerstellen zu erkennen und zu benennen.
Genau, die Leerstellen zu erkennen, zu benennen und dann zu entscheiden, welche sollen Leerstellen bleiben, welche können ein wenig angemalt werden, welche können viel angemalt werden. Warum sind Leerstellen da? Also manchmal hilft es auch schon zu erkennen, da ist eine Leerstelle und dann weiß man schon ganz viel. So wie im Stillen oder im Schweigen ja auch ganz viel erzählt wird.
Das hängt natürlich auch immer so nach mit der Frage nach Identität und mit der Frage nach Identitäten zusammen. Und ich glaube, jeder Mensch von uns hat mehrere Identitäten und mehrere Zuschreibungen. Vielleicht können Sie uns ein paar Ihrer Identitäten nennen.
Ich glaube, dass es gar nicht Identitäten sind. Ich glaube, dass es einfach ganz viele Identitäten sind, also dass die Identität aus ganz vielen besteht und dass manche von, und dass das Schöne daran ist, dass es wie so ein ständiges Wechselspiel ist. Also es ist wie so ein Feuerwerk und manchmal sieht man mehr Rot und manchmal sieht man mehr Grün. Es gibt die Zuschreibungen von außen, mit denen muss man sich dann quasi auseinandersetzen, also da kommt man nicht umhin. Es gibt Dinge, die einem selbst wichtig sind, es gibt Dinge, die mal in einer Lebensphase wichtig sind und dann wieder nicht. Und ich glaube, und das große Ganze ist dann irgendwie die Identität. In meinem Falle sind natürlich, und ich weiß gar nicht, ob das die Zuschreibungen sind, oder ob ich mich mit den Dingen auseinandersetze, weil es mir ein Anliegen ist oder weil ich so oft danach gefragt werde, ist natürlich die Herkunft, also dieses ich bin Migrantin oder ich habe einen Migrationsvordergrund. Es ist das Jüdische mit Sicherheit, es ist das Schreibende, also die Autoren, das kann man dann nochmal unterteilen in Buchautoren oder Literatur und essayistisch etc. Ich bin Mutter, ich bin, weiß ich nicht, ich bin jemand, der gerne liest, der gerne reist. Also das sind ja Dinge, die irgendwie, also es gibt Tage, an denen werde ich gefragt, wie fühlen Sie sich mit Ihrem mit Migrationsvordergrund, und für mich spielt an dem Tag eine weitaus größere Rolle, dass ich jemand bin, der, weiß ich nicht, wahnsinnig gern Schokoladenkekse isst und keine zu Hause hat. So, und das ist in dem Moment für mich die größere Identität oder der größere Identitätsanteil. Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber so fühlt es sich an.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie waren 11 Jahre alt, 1992, als Sie von St. Petersburg nach Deutschland gekommen sind, als jüdischer Kontingentflüchtling, so nannte man das damals, so war das der politische Begriff dafür, sage ich jetzt mal. Wie war das damals für Sie? Wie war das Ankommen in Deutschland?
Erst einmal war es ein ganz großes Wundern. Also so, alle, ich habe mir einfach alles mit großen Augen angeguckt. Alles war anders, alles war bunt, alles war fremd, alles war beängstigend. Also erstmal war es wie so eine Wahrnehmung, so als würde man sich in einem Film befinden. Und es gibt doch so Kindergeschichten, die darüber funktionieren, dass jemand aufwacht und dann in einem, weiß ich nicht, in einem anderen Land wie der Zauberer von Oz ist. Ne? So war das ein bisschen. Und es war auf der einen Seite dieses wundersame Gefühl, so, oh, guck mal da, guck mal da, guck mal da, so diese Wahrnehmung von ganz vielen Dingen. Und auf der anderen Seite war es natürlich ein sehr fremdes und ein sehr einsames Gefühl. Also ich war ganz klar irgendwie das Steinchen, was stört, ne? Also ich war irgendwie die andere, ich gehörte, alles war fremd, alles gehörte nicht mir. Also ich habe ein Schwimmbad gesehen, aber es war nicht mein Schwimmbad. Ich habe eine Telefonzelle gesehen, aber es war nicht meine Telefonzelle. Also alles war fremd und ich war fremd und damit auch unglaublich unsicher vor allem.
Wie war es, wenn Sie sich zurückerinnern, als jüdisches Kind in Russland aufzuwachsen? Wie war die Phase dann des Umbruchs? Also 1991, als das System auseinandergebrochen ist, war schon vorher. Und wie war es dann, als jüdisches Kind in Deutschland anzukommen?
Naja, also der Umbruch war einfach, das war so eine Zeit, in der irgendwie alles so auseinanderfloss, also weil das System davor ja sehr geschlossen war, ne? Es war irgendwie ganz klar, was wir sind, was irgendwie erwünscht ist. Das war klar, woran man zu glauben hatte. So, wir wurden ja schon alle sehr, sind alle, oder ich als Kind bin mit einer großen Propaganda aufgewachsen und plötzlich brach das alles zusammen und alles wurde unsicher. Also alles, was man kannte, und alle kannten meist dasselbe, weil es eben so durchgeregelt war, ne? Also ich kannte keine Kinder, die mal im Ausland gewesen waren. Wir hatten alle das Gleiche. Wir hatten irgendwie, die Wohnungen seien gleich, also es war alles irgendwie gleich und plötzlich war es anders. In der Zeit stieg, also in dieser unsicheren Zeit, und verunsichernd war es ja nicht nur für mich als Kind, sondern das war ja für jeden Erwachsenen genauso verunsichernd, da stieg der Antisemitismus extrem an und das spürte man. Und gleichzeitig begannen oder versuchten viele Jüdinnen und Juden auszureisen, also es war so eine Umbruchsstimmung. Und plötzlich hatte das Jüdische zwei Seiten. Also es hatte einerseits diese antisemitische Seite, die ich schon kannte. Also bei uns so in der Familie hieß es immer, ich solle nicht erzählen, dass ich Jüdin bin. Ja, also es war etwas, was ich irgendwie verstecken sollte. Ich kannte Jude als Schimpfwort auf Spielplätzen. Und dann bekam das aber eben diese andere Seite. Naja, wenn du jüdisch bist, kannst du vielleicht ausreisen nach Israel. Oder viele haben versucht, in die USA zu kommen, dann eben auch nach Deutschland. Und also es hatte in beiden Fällen, hatte es so was Geheimnisvolles, also ne, so sag nicht, dass du Jüdin bist und sag auch nicht, dass du vielleicht ausreist. Also ich durfte auch ewig nicht erzählen, als es schon klar war, dass wir nach Deutschland gehen, durfte ich ganz lange meinen FreundInnen nichts davon sagen. Und als ich dann nach Deutschland kam, spielte das in der ersten Zeit keine Rolle, weil man einfach damit beschäftigt war, sich ans Leben zu gewöhnen. Also da gab es keinen Raum für, was ist jüdisch, da gab es nur einen Raum für, wie kauft man eine Busfahrkarte und wie sagt man Hallo auf Deutsch? Also da war man sehr mit pragmatischen Dingen beschäftigt. Und dann kam erst diese religiöse Facette hinzu, also dass ich einfach dann irgendwie in die Synagoge ging und Gottesdienst kennenlernte. Das kannte ich alles vorher nicht. Dass ich am jüdischen Religionsunterricht teilnahm. Also so, es kam das hierzu, worüber man hierzulande Judentum oft definiert, nämlich über die Religion. Und irgendwann mal kam dann die Holocaust-Opfer-Facette hinzu. Also irgendwann mal kam dann so ein bisschen, du bist die Jüdin, also bist du das Opfer oder Nachfahrin der Opfer. So. Und dann musste ich mir meinen eigenen Weg da finden.
Wie sah der aus, der eigene Weg?
Ach, das ist ja immer so eine Suche, ne? Also jetzt nicht nur einfach auch in dieser Jugendzeit, ne? So mit 13, 14 ist man sowieso auf der Suche. Und dann habe ich das mit dem Judentum genauso gehandhabt, wie man das mit allen Dingen in diesem Alter handhabt, nämlich dass man in Extreme geht, ne? Also so, also wenn man Punk ist, dann müssen die Haare aber auch unbedingt grün sein. So. Und wenn man die Eltern nicht mag, dann hasst man sie aber auch richtig. Es ist ja alles eine Zeit von Extremen. Das heißt, ich war dann irgendwie eine Zeit lang wahnsinnig, also religiös, ja, also vor allem war ich religiös, wenn es um jüdische Feiertage ging und ich dann die Schule schwänzen durfte, also ich durfte dann quasi wegbleiben, weil Rosh Hashanah war, dann habe ich das groß raushängen lassen, dass ich irgendwie kein Schweinefleisch esse, also es war so ein, na so, das bin ich jetzt. Dann hatte ich auch dann war ich mit 14, glaube ich, das erste Mal mit Israel, dann hatte ich so eine fürchterlich zionistische Phase, die mir im Nachhinein sehr peinlich ist, wie einem vieles aus der Jugend peinlich ist. Ich hatte sogar eine israelische Flagge an der Wand hängen. Und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich irgendwie mich unglaublich viel mit dem Holocaust auseinandergesetzt habe, wo ich wirklich alles gelesen habe, was ich dazu finden konnte in der Stadtbücherei und mich dieses Thema einfach bestimmt, weil sie nicht anderthalb Jahre ständig begleitet hat. Und dann ging das aber auch weg von, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Also ich bin so durch verschiedene Phasen gegangen.
Inwieweit ist es heute für Sie präsent? Also Sie haben ja vorhin gerade schon gesagt, es gibt einmal die religiöse Zuschreibung, dann gibt es einmal die Zuschreibung, man ist das einfach qua Geburt. Dann gibt es natürlich die ganzen anderen Zuschreibungen, Holocaust, Opferzuschreibung und so weiter. Wie ist das jetzt heute? Also wie fühlen Sie sich da heute als Jüdin verortet?
Ich fühle mich, glaube ich, als so eine Mischung. Also ich meine, für mich, ich bin nun mal aufgewachsen damit, dass quasi, also in der Sowjetunion stand jüdisch im Pass als Nationalität. Ja, also da stand George, Armenier, Russe und bei uns stand jüdisch drin. Also das heißt, dieses qua Geburt ist und oder man hat eine jüdische Mutter. Das ist etwas, was es für mich immer bleiben wird. Es ist auch eine kulturelle Zuschreibung, also jetzt in einfach, dass ich mich mit jüdischer Kultur auseinandersetze. Es gibt bestimmte familiäre Traditionen. In sehr geringem Maße ist das eine religiöse, also gibt es einen religiösen Anteil, der sich aber meist daraus, na ja, wie die meisten ChristInnen halt einmal an Weihnachten und an Ostern in die Kirche gehen, so gehe ich halt an Chanukka und weiß ich nicht, Rosh Hashanah in die Synagoge, aber also mein religiöses Alltagsleben hält sich in Grenzen. Aber bestimmte Traditionen sind mir wichtig.
Sie setzen sich.
Meist sind das die, Entschuldigung, dass ich das noch hinzufüge. Klar. Meistens sind das eigentlich die familiär übertragen worden sind, die sozusagen tatsächlich aus der Tradierung herauskommen. Also sowas wie, dass man im jüdischen. Also, und das haben meine Eltern mir immer schon erzählt und so war es auch bei mir in der Familie, dass man quasi die Nachkommen, das ist ein jüdischer Brauch, die Nachkommen nach Verwandtschaft, die verstorben ist, nennt, ja. Und meine beiden Söhne heißen nach jemandem, der verstorben ist. Das ist so eine jüdische Tradition, die mir wichtig ist. Aber sie gehen nicht in den jüdischen Religionsunterricht. Also wissen Sie, es ist sozusagen diese Erzählung, die ich übernehme. Aber es ist mir jetzt kein Anliegen, dass ich sie da irgendwie jede Woche in den jüdischen Religionsunterricht an eine Gemeinde fahren würde.
Sie positionieren sich gegen Antisemitismus und treten auch oft auf in Diskussionen und setzen sich dann natürlich auch einigem aus, persönlich. Hm. Gab es für Sie einen Moment, in dem so eine Politisierung geschah?
Ich glaube, die Politisierung geschah viel früher, als es mir bewusst wurde. Also die Politisierung geschah zu Schulzeiten, weil ich da nämlich immer, also erstens musste ich immer in verschiedene also in katholischen und evangelischen Religionsunterricht verschiedener Klassen und denen erklären, was das Pessachfest und was Chanukka ist, ohne selber viel darüber zu wissen. Das eignete ich mir dann noch schnell aus Lexika an. Und auf der anderen Seite musste ich immer, wenn es, also als ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, in der 7. oder 8. Klasse war, wurde Rabin ermordet und dann musste ich den Nahostkonflikt der ganzen Klasse erklären, als, weiß ich nicht, 14-Jährige. Also die Politisierung geschah in dem Moment, in dem ich quasi, ich glaube, es gibt den Begriff Berufsjude, also in dem ich zu einer Jüdin gemacht wurde. Und in dem Moment musste ich mich, und dessen war ich mir als Kind und Jugendliche natürlich nicht so bewusst, wurde ich auf etwas reduziert oder als etwas behandelt, wofür ich mich nicht entschieden hatte. Also weder hatte ich irgendwie gesagt, ah ja, wir feiern Chanukka und daraufhin haben die Lehrer gesagt, ach, dann erklär doch, was ist, sondern es kam ein katholischer Religionslehrer auf mich zu und sagte, wir nehmen Judentum durch, magst du mal zu uns kommen und Pessach erklären, ja. Noch hatte ich gesagt, ich interessiere mich seit Jahren für den Nahostkonflikt und würde gerne ein Referat darüber halten, sondern Rabin war ermordet worden und das jüdische Mädchen in der Klasse wurde gefragt, ob es den ganzen Nahostkonflikt erklärt. Und damals habe ich mich nicht abgegrenzt oder auch nicht abgrenzen können in dem Alter, aber ich glaube, es geschah eine Politisierung in dem Sinne, als dass ich ziemlich an einer Haut spürte, dass es eben nicht etwas ist, was mir gehört, sondern auch, womit andere handeln. Und dann kam irgendwann mal dieses Bewusste, okay, wenn ich schon so gesehen werde, dann gehe ich auch damit um. Also dann nehme ich auch sozusagen die Zügel in die Hand und entscheide mich selber, wann ich was sage und zu welchem Thema und in welcher Form.
Der Philosoph Adorno hat gesagt, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Was ist für Sie Antisemitismus und wie ist er Ihnen schon begegnet?
Naja, Antisemitismus wurde, glaube ich, ohne mich schon häufig genug definiert. Ich glaube, es ist diese Verallgemeinerung und die Zuschreibung von bestimmten Eigenschaften, die dann sozusagen auf eine große Gruppe einfach verallgemeinert werden. Ich glaube, da muss man gar nicht ins große Ganze gehen. Also das geschieht auch oft zwischen den Zeilen und im Kleinen. Und Ich glaube, dass er mir öfter begegnet ist, aber ich erinnere mich an das erste Mal, wo es so sehr bewusst wurde, was so hinten in Köpfen irgendwie bei Menschen wabert, bei manchen. Habe ich studiert und da hatte mich eine Kommilitonin, die mit mir an der Deutschen Journalistenschule studierte, also womit ich sagen will, das ist ein Umfeld, in dem man sich eigentlich meint, bestimmter Dinge bewusst zu sein oder zumindest das lernt. Und der habe ich gegenüber mal irgendwie erwähnt, irgendwas von einer jüdischen StudentInnengruppe irgendwie. Und dann hat sie gesagt, ach ja, stimmt, das wollte ich dich schon lange mal fragen, wie groß ist denn eigentlich der Einfluss der Juden auf die deutsche Wirtschaft? Und sie fragte das wirklich interessiert. Also es war auch eine gute Freundin. Also es war einfach so, ach, ich interessiere mich für dich, ja. So. Und das war etwas, was, also wo ich einfach merkte irgendwie, okay, wo kommt das her? Was muss da hinten im Hinterkopf gelagert sein? Ja, was hat sie gehört? Was hat sie so nebenbei aufgenommen? Und also das war so das erste Mal, wo ich das wirklich auf diese sehr bewusste Art wahrgenommen habe. Und der Antisemitismus ist natürlich jetzt das ist sozusagen etwas, was einem im privaten Bereich passiert, aber dann gibt es natürlich den Antisemitismus, ne, den von der rechten Seite, der einfach ebenso wie der Rassismus im Übrigen in den vergangenen Jahren ja dank AfD, Pegida und sonstigen Gruppierungen einfach angewachsen ist und sich auch in Gewalttaten etc. äußert.
Der Zentralratspräsident Josef Schuster hat bei unserem Jahresempfang im Januar von antidemokratischen Fliehkräften gesprochen. Und wo sehen Sie diese antidemokratischen Fliehkräfte?
Naja, ich glaube, man muss sich da ja gar nicht, ist jetzt nicht so, als müsste man sie mit der Lupe sehen, suchen dieser Tage, ne? Also ich meine, man kann jetzt also ganz aktuell anfangen bei den Impfungen und den Impfgegnern. Und die Impfgegner haben ja auch viele antisemitische Verbindungen gefunden und warum die Jüdinnen und Juden an allem schuld seien. Und das ist, also ich weiß gar nicht, und diese ganzen da Demonstrationen, also ich finde, diese ganzen Rechten möchte gern Tabu brechen, endlich wird man mal sagen dürfen, na, da ist ja, steckt ganz viel Antisemitisches drin, die AfD etc., also diese ganzen Entwicklungen, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber auch die Zahlen der antisemitischen Überfälle steigt ja rasant. Ich muss da gar nicht so, weil es gibt hier bei mir um die Ecke, also 5 Laufminuten von hier, einen wahnsinnig guten Falafelhändler. Da wurde irgendwie letztens Steine eingeschmissen und stand was Antisemitisches an die Türen geschmiert. Ja, also man muss jetzt nicht so weit gucken, um was zu finden.
Mich erstaunt das immer wieder. Ich muss das jetzt einfach so ganz direkt sagen, weil ich so oft schon gedacht habe, eigentlich müssten wir doch schon längst viel weiter sein. Und warum sind wir das nicht? Warum gibt's das immer wieder? Müssen wir uns damit abfinden? Müssen Sie sich damit abfinden? Oder wie gehen wir damit um? Also ich stehe da öfters vor einem Rätsel, muss ich sagen.
Also ich glaube, es wäre eine Gesellschaft, in der ich nicht leben will, die sich damit abfindet. Also das ist, und zwar nicht nur ich als Jüdin, sondern auch ich als Mensch. Also ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft mich damit abfinden, dass es irgendwie Rassismus gibt. Oder ich glaube, es gilt immer wieder dagegen anzukämpfen. Es gilt immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Es gilt immer wieder hinzugucken. Ja, also auch, dass man hinguckt, auch wenn es einen selber nicht betrifft. Also dass wir die Dinge angucken, die uns nicht betreffen und nicht sagen, ach so, ich bin ja nicht schwarz, also Rassismus gibt's nicht, ja, weil man kriegt den ja nicht persönlich ab. Und es gilt immer wieder, Wege daraus zu suchen und vor allem darauf hinzuweisen. Ich glaube, man muss erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen und dafür gilt es zu kämpfen und sich damit abfinden. Also ich möchte nicht meinen Kindern mal sagen, hey, weißt du, Schatz, da gab es mehr Antisemitismus und Rassismus und weiß ich nicht, Antifeminismus, aber ich habe mich dann damit abgefunden.
Ressentiments gegenüber Juden abbauen, wie geht das? Es gibt jetzt mehrere Initiativen zu dem Festjahr 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. Und da gibt es das Fest ja setzt unter anderem auf Aufklärung und Sichtbarmachen der jüdischen Orte und des Lebens vor Ort, der Geschichte auch an verschiedenen Orten. Es gibt Begegnungsprojekte, Meet a Jew zum Beispiel, oder auch eine neue Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus namens RIAS, bei dem antisemitische Vorfälle jeder Art ganz leicht gemeldet werden können. Und man erhofft sich dadurch, ein realistisches Bild über die Bedrohung zu erhalten, denen Juden tagtäglich ausgesetzt sind. Wie beurteilen Sie diese Maßnahmen, um Ressentiments abzubauen, beziehungsweise welche würden Sie sich da noch wünschen?
Ich glaube, dass man erstmal darauf aufmerksam machen muss, dass Ressentiments da sind und was Ressentiments sind. Also ich glaube, es ist ähnlich wie beim Rassismus, muss man erstmal den Menschen begreiflich machen, wo Rassismus und Antisemitismus beginnen. Also ich finde dieses Meet a Jew, da graust es mich jedes Mal, weil es so ein bisschen was hat von, darf ich mich dir vorstellen, dann magst du mich auch. Ja, also ich muss nicht entschuldigend hingehen und sagen irgendwie, hey, ich bin Jüdin und ich bin trotzdem normal, guck mich an, ich bin normal, ich tue dir nichts, finde ich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, es geht eher darum, tatsächlich den Menschen zu zeigen, wo das alles beginnt. Und das fängt natürlich bei der Bildung an. Und es fängt aber auch an, dass wir uns, und zwar jede und jeder von uns, sich anguckt, wie spreche ich, wie denke ich, wie handle ich, wen beziehe ich beim Sprechen ein, was für Lieder singen meine Kinder im Kindergarten, was für Bücher lese ich vor. Das sind diese ganzen Themen rund um Diversität. Ja, wen sehen wir im Fernsehen, in welcher Form sehen wir ihn im Fernsehen? Also treten Jüdinnen und Juden immer mit Schläfenlocken in die Filme? Also wann sehen Kinder irgendwie ein jüdisches Kind, das mal keine Schläfenlocken hat? Das ist all diese Fragen. Also ich glaube, es geht um eine Sichtbarkeit. Und eine Sichtbarkeit der Diversität, also eben nicht, es kommt ein Jude und erzählt, wie er Chanukka feiert.
Josef Schuster hat gesagt, das Festjahr zum 1700-jährigen Jubiläum in Deutschland ist kein Jubeljahr. Was wünschen Sie sich im Zusammenhang mit diesem Festjahr? Was verbinden Sie auch damit?
Ich verbinde nicht so viel damit, weil es ist einfach ein Datum, ja, das kann man jetzt irgendwie gut zelebrieren. Ich brauche das Datum nicht. Aber was ich mir wünsche, ist tatsächlich eine Wahrnehmung von 1700 Jahren, und zwar von einem sozusagen teilnehmenden Leben von Jüdinnen und Juden, von einer Dazugehörigkeit und nicht irgendwie von den Jüdinnen und Juden, die quasi in der Geschichte ab 1939 vorkommen und dann danach irgendwie immer als diese verzweifelte Suche nach dem, was es früher gab, sondern wirklich, also wenn es 1700 Jahre sind, dann wird da ganz viel passiert sein, was irgendwie nicht nur 39 bis 45 spielte. Und das Bewusstsein einfach dafür, dass es 1700 Jahre sind, das wünsche ich mir.
Frau Gorelick, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für das neue Buch. Ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich auch, wenn ich das dann lesen kann. Bis hoffentlich bald mal wieder und Ihnen alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Die deutsch-jüdische Geschichte ist jedoch auch, wenn nicht sogar vorrangig, eine christlich-jüdische Geschichte. Das waren die Worte von Dr. Josef Schuster während unseres Jahresempfangs. Über die Verknüpfung und das Verhältnis beider Religionen möchte ich gern mehr erfahren und ich freue mich darüber jetzt mit dem evangelischen Theologen und dem Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, Udo Hahn, zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Hahn.
Grüß Gott, Frau Grass.
Herr Hahn, was Josef Schuster in seiner Rede mit den gerade erwähnten Worten meinte, war: Jahrhundertelang waren Juden hierzulande von der Gunst christlicher Herrscher abhängig. Schuster sagte, senkten die Herrscher ihren Daumen und stachelten den Hass auf Juden an, dann kam es zu schrecklichen Pogromen und zu Vertreibungen. Und das hat oft über Jahrhunderte angehalten. Woran lag dieser Hass der christlichen Herrscher begründet?
Man muss sich ja insgesamt vorstellen, dass die Landesherren der Schlüssel zu allem waren. Es gab ja damals über Jahrhunderte hinweg nicht das, was wir heute als Freizügigkeit kennen. Niemand konnte sich irgendwo aus freien Stücken niederlassen. Auch war die Wahl, wo einer arbeitet, von so vielen Voraussetzungen abhängig, dass im Blick auf Juden zum Beispiel gilt, dass sie von wichtigen Wirtschaftszweigen völlig ausgeschlossen waren, also nicht in der Landwirtschaft arbeiten konnten, auch kein Handwerk ergreifen konnten. Aber das christliche Zinsverbot galt für sie nicht, so dass sie sich in dieser Nische der Geldwirtschaft etablieren konnten. Und Achtung Vorurteil, das Stereotyp des jüdischen Wucherers so entstehen konnte. Und wenn jemand bei einem Juden Geld geliehen hatte, das nicht zurückzahlen konnte, dann kam es schon vor, dass der Geldverleiher auch erschlagen wurde und der Mörder gar nicht belangt werden konnte, weil es ja nur in Anführungszeichen ein Jude war. Nehmen wir ein ganz anderes Thema noch, was in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, der Volksaberglaube. Über viele Jahrhunderte hinweg gab und gibt es Seuchen. Die Pest prägte das Mittelalter. Die Juden galten als die Brunnenvergifter. Irgendeine Ursache musste die Pest haben. Und die Juden boten sich sozusagen an. Die Folge waren Mord und Vertreibung. Und zu sagen, die Juden boten sich förmlich an, das hängt natürlich mit dem Antijudaismus, der schon in der Bibel auch festzustellen ist, zusammen, wenn es im Johannesevangelium zum Beispiel heißt, die Juden stammen vom Teufel ab. Dann ist es fast unweigerlich, dass das nicht auch seine Wirkung hat und die Volksseele zum Kochen bringen kann, wenn es eben nicht besonnene Herrscher gibt.
Wie fängt man heute solche Zitate auf aus dem Johannesevangelium? Was Sie gerade gesagt haben, ist ja an Härte nicht zu überbieten. Und das steht ja nach wie vor in der Bibel.
Aufgefangen wird dies alles durch eine sehr konsequente Aufarbeitung. Es wird alles unternommen, mindestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die antijüdischen Spuren des Neuen Testamentes herauszuarbeiten und sich, indem sie herausgearbeitet werden, klar von ihnen zu distanzieren. Denn man muss sagen, mit dem christlichen Glauben ist Antijudaismus und ist Antisemitismus nicht vereinbar. Wenn wir auf die Würde des Menschen schauen und wenn wir auf das, was in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament steht, die Gottebenbildlichkeit, dann ist davon niemand ausgenommen, egal ob er aus welchem Land er kommt und welcher sonstigen Herkunft er ist.
Es gibt ja bis heute dennoch viele Zeugnisse, die von der einstigen Judenfeindlichkeit der christlichen Kirche berichten oder sie abbilden. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Judenschriften von Martin Luther oder auch die Bildmotive in manchen Kirchen, die Ekklesia, also die siegreiche christliche Kirche darstellt, und die Figur der Synagoga, die auf abfällige Weise das Judentum symbolisiert. Wie wird nun heute damit umgegangen überhaupt? Warum gibt es diese Statuen noch oder diese Bildmotive noch? Stichwort Ekklesia, Synagoga, diese Bilder finden sich ja sogar auch in der Tutzinger Schlosskapelle.
Das, was Sie beschreiben, dieses Motiv der Ekklesia und der Synagoga, dieses Motiv gibt es in der christlichen Kunst seit Jahrhunderten. Das Motiv, was wir in der Tutzinger Schlosskapelle sehen, ist im Original in der Kathedrale von Bourges in Frankreich zu bestaunen. Diese Kathedrale ist 1215 fertiggestellt worden. Interessant ist ja, warum befindet sich dieses Motiv in der Tutzinger Schlosskapelle, die gerade mal 100 Jahre alt ist. Der damalige Schlossbesitzer, der ungarische jüdische Kunstsammler Marcel von Nemisch hat diese Schlosskapelle hier einbauen lassen. Und bei Marcel von Nemisch muss man wissen, er hat sich taufen lassen. Er ist in die katholische Kirche übergetreten. Und wenn er in den 1920er Jahren in einer Schlosskapelle dieses Motiv zeigt, wirft es viele Fragen auf. Ist dies einfach nur ein Zitat? Also weil in einer christlichen Kirche so etwas nicht fehlen darf? Oder ist es sogar noch in zugespitzter Form ein Indiz dafür, wie er sich aus seinem Judentum heraus gelöst hat? Und wenn jemand Christ wird, dann alles andere, was er vorher war, was ihn prägte, ablegt oder gar in kompletten Widerspruch dazu tritt. Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort habe, auf die es leider keine Antworten gibt, weil wir keine Aufzeichnungen haben, warum Marcel von Nemisch diese Motive auswählte. Aber bleiben wir bei Motiven. Sie haben von Statuen gesprochen. Das, was immer wieder durch die Medien auch zum Thema wird, ist das Relief der Judensau. Wenn ich es richtig weiß, gibt es davon noch etwa 30 dieser Motive in ganz Deutschland. Die meisten sind an Kirchen angebracht. Und da muss man, daran kann man erkennen, wie plötzlich keine theologisch-religiöse Frage mehr im Mittelpunkt steht, sondern das Bild der Judensau ist abgelöst von allen religiösen Wurzeln. Denn wenn Juden mit Schweinen verglichen werden, dann geht es ausschließlich um ihre Herkunft. Also wir haben es mit einer komplexen Motiven zu tun, die mal religiös, mal nicht religiös motiviert sind. Wie geht man damit um? Es gibt immer wieder die Überlegung, ob man solche Reliefs nicht einfach zerstören soll. Andere empfehlen, sie in Museen zu geben. Wieder andere, das scheint mir eigentlich am plausibelsten, wollen durch eine Erläuterung dokumentieren, wie das heutige Verhältnis dazu ist und wie das einzuordnen ist. Denn mit einer Zerstörung eines solchen Motivs ist ja noch nicht das Vorurteil aus der Welt geschafft. Wir wissen, dass diese Vorurteile sich in den Köpfen so fest verankert haben, dass es schon besser ist, aus meiner Sicht offensiv damit umzugehen und sie aus heutiger Sicht einzuordnen und sich klar, unmissverständlich davon zu distanzieren.
Aus dem religiösen Antijudaismus ging im 19. Jahrhundert der rassistische Antisemitismus hervor, den die Nationalsozialisten dann auf abscheulichste Art weitergetrieben haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Auseinandersetzung der christlichen Kirchen in Deutschland mit ihrer Schuld, die sie im Dritten Reich auf sich geladen hatten. Es gibt das Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945, wo die evangelische Kirche in Deutschland, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hatte, erstmals eine Mitschuld evangelischer Christen an den Verbrechen des Nationalsozialismus bekundete und eingestand. Was war das Ziel dieser Erklärung und was folgte dann darauf?
Die Stuttgarter Schulderklärung, wie sie eigentlich heißt, aber sie wird auch als Schuldbekenntnis verstanden und in ihrer Wortwahl hat sie durchaus bekennenden Charakter, war eine Anforderung aus der weltweiten Ökumene. Denn dort war die Wahrnehmung, dass die evangelische Kirche in Deutschland gespalten ist. Es gab die deutschen Christen, die den Nationalsozialismus in der Kirche verankern wollten und es gab die bekennende Kirche. Also welcher Tradition folgt nun die evangelische Kirche in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs, um hier einen klaren Strich zu ziehen, eine klare Abgrenzung vorzunehmen, war dieses Schuldbekenntnis erbeten worden. Und die Formulierungen, die darin gefunden wurden, sind alle wertvoll, weil sie eine Umkehr signalisieren und deutlich machen, dass auch die evangelische Kirche Schuld auf sich geladen hat. Das Interessante an dieser Erklärung ist aber, dass sie genau das, worüber wir vorher jetzt gesprochen haben, gar nicht zum Thema macht. Mhm. Also man findet keinen einzigen Hinweis auf den Holocaust oder auf die Shoah. Mhm. Das ist ein Defizit, ja, es ist fast verharmlosend. Es ist in höchstem Maße bedauerlich, dass nicht auch ein Wort zum Holocaust in dieser Erklärung sich findet. Mhm. 5 Jahre hat es dann noch gedauert, bis die evangelische Kirche in Deutschland auf ihrer Synode in Berlin-Weißensee im Jahr 1950 ein Schuldbekenntnis abgegeben hat.
Die Aufarbeitung der evangelischen Kirche ging weiter. 1975 gab es den ersten Teil der Studie Christen und Juden, 1991 den zweiten, und Sie haben im Jahr 2000 an dem dritten Teil dieser Studie mitgewirkt. Was war das Ziel dieser Studie damals?
Man muss sich den Aufarbeitungsprozess als insofern lang anhaltende Bemühungen vorstellen, weil da vieles zusammenkam. Die wissenschaftliche Theologie auf der einen Seite, der Deutsche Evangelische Kirchentag, die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und natürlich die Evangelische Kirche in Deutschland selbst haben diese Neuausrichtung mit vielen Initiativen befördert, und Studien, Denkschriften dienen dazu, den gewachsenen, neu entstandenen Konsens zu bilanzieren. Und dass es 3 Studien brauchte, hängt damit zusammen, dass es eine Fülle von Fragen gibt, und in jeder Studie steht immer drin, man konnte gar nicht alle Fragen bearbeiten. An der Studie, an der dritten Studie, an der ich mitwirken durfte, ging es nochmal darum, den erreichten Konsens zu dokumentieren. Denn der ist wichtig gewesen, weil in der Verfassung der eigenständigen Landeskirchen sich genau dieser Konsens jetzt niederzuschlagen begann. Die evangelische Kirche im Rheinland hat schon in den 80er Jahren damit begonnen. Aber es gibt in Deutschland, gab damals mehr als 20 evangelische Landeskirchen. Das dauerte, und ich will Ihnen diesen Konsens kurz vorstellen, weil in ihm nochmal alles deutlich wird an Dramatik des Versagens, was zu beklagen ist. Also der Konsens in der evangelischen Kirche in Deutschland ist die Absage an jede Form von Antisemitismus. Das zweite ist das Eingeständnis der christlichen Mitverantwortung und Schuld am Holocaust. Das dritte, die Erkenntnis der unlösbaren Verbindung des christlichen Glaubens mit dem Judentum. Das vierte, die Anerkennung der bleibenden Erwählung Israels. Und das fünfte, die Bejahung des Staates Israel. Dieser Konsens ist bis eben in die kirchlichen Verfassungen eingedrungen und ist in das Fundament der Kirche, im Fundament der Kirche verankert.
Was konnte diese Studie erreichen? Also das sind jetzt bald 21 Jahre ist es jetzt her, dass der dritte Teil sozusagen fertiggestellt wurde. Was kann man jetzt sagen, was hat die Studie erreicht, was hat sich seitdem geändert?
Die Arbeit ist weitergegangen, auch wenn die EKD jetzt keine Studie 4 oder 5 in Auftrag gegeben hat, aber sie beschäftigt sich auf vielen Ebenen weiter mit dem Verhältnis zwischen Kirche und Judentum und hat sozusagen diesen Konsens weiter vertieft. Sie hat viele weitere Fragen in Angriff genommen, denn man muss sich ja auch vorstellen, es gibt zwischen Christen und Juden ja auch viele gemeinsame Themen. Denken Sie an das Thema der Menschenrechte, Bewahrung der Schöpfung. Welche Formen des Gedenkens pflegen wir? Wie gedenken wir eigentlich? Und natürlich der Kampf gegen den Antisemitismus ist etwas Gemeinsames. Der hört ja ohnehin nie auf. Also die evangelische Kirche in Deutschland bleibt an diesen Themen dran.
Auch zum Reformationsjubiläum 2017 war die Aufarbeitung ja noch ein Thema und ein wichtiges Thema. Der Anti-Judaismus Luthers hat einen großen Stellenwert eingenommen. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen in einem der vorherigen Podcasts, die wir zusammen aufgenommen haben. Jetzt hat Josef Schuster im Jahresempfang das Verhältnis zwischen der zwischen Christen und Juden sehr gelobt in Deutschland. Er hat gesagt, es ist diese Haltung der Kirche, die dazu beiträgt, dass heute das christlich-jüdische Verhältnis so gut ist, wie es wohl noch nie in der Geschichte war. Heißt das jetzt ganz platt gesagt, es ist jetzt alles gut zwischen Christen und Juden?
Ja, das wäre schön, das wäre prima, wenn es so wäre. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat das Engagement der evangelischen Kirche gewürdigt, weil es auf der Ebene der leitenden Geistlichen, der leitenden Juristen und Juristinnen der Kirche in allen evangelischen Landessynoden den Konsens gibt, den ich gerade beschrieben habe. Wenn wir uns die gesellschaftliche Entwicklung anschauen, stellen wir fest, dass es wohl etwa 20% der Menschen gibt, die antisemitische Vorurteile haben. Das ist beträchtlich. Was aber noch viel schwerer wiegt, ist, dass die Vorurteile in den Kirchen noch tiefer verwurzelt sind. Also das ist ja gerade das Absurde und das Widersprüchliche, dass der Antisemitismus dort, wo er am entschiedensten bekämpft und abgelehnt wird, dass er dort noch am stärksten verankert ist. Und es gibt Untersuchungen der EKD, die den Schluss zulassen, qualitative Studien, dass tatsächlich an der Kirchenbasis das in dieser Eindeutigkeit noch gar nicht wirklich angekommen ist.
Was kann die Kirche jetzt im Kampf gegen Antisemitismus beitragen? Was kann sie konkret tun? Was bleibt zu tun?
Es gibt drei Punkte. Erstens Bildung, zweitens Bildung, drittens Bildung. Die evangelische Kirche übrigens zusammen mit der katholischen Kirche hat jetzt zu Jahresbeginn wieder eine Initiative gestartet, ein Angebot, mit dem sich Kirchengemeinden und Einrichtungen beschäftigen sollen, um die Gemeinsamkeiten, die Nähe zwischen Christentum und Judentum, das Verbindende herauszuarbeiten und damit auch zu zeigen, dass Antisemitismus in dieser Gesellschaft keine Chance hat. Ich selber wünschte mir, dass die Kirche dies nicht nur als ein Angebot macht, dass man diese Initiativen, dass man sich mit denen beschäftigen kann, sondern dass daraus eine Verpflichtung erwächst. Denn nur wenn jeder Kirchenvorstand, jede kirchliche Einrichtung verpflichtet ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann entsteht auch eine Bewegung von der Basis auf andere Ebenen und vor allem an der Basis ist es wichtig, dass dieses Signal ankommt. Antisemitismus ist mit dem christlichen Glauben unvereinbar.
Herr Hahn, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Seefunken-Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören.